Profil Podcast. Tauwetter, der Profil Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
Und ich bin Josef Gepp, hallo.
Kürzlich wurden im Europaparlament über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, abgestimmt. Sie soll unter anderem die europäische Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher machen. Wie und ob das gelingen kann, darüber sprechen wir heute mit Brigitte Reisenberger, Landwirtschaftssprecherin der Umweltorganisation Global 2000. Und weil das Thema sehr komplex ist, wollen wir auch ganz grundsätzlich über die GAP reden, über diese Reform hinaus, die jetzt beschlossen wurde. Herzlich willkommen, Frau Reisenberger.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, fangen wir vielleicht gleich mal ganz grundsätzlich an. Was ist denn diese GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik überhaupt?
Ja, also die GAP, das steht eben für gemeinsame Agrarpolitik der EU. Es ist ja eigentlich kein anderer Wirtschaftsbereich in der EU so stark durch gemeinschaftliche Regeln geprägt wie die Landwirtschaft, eben durch die GAP. Es sind im Grunde die 27 Mitgliedsländer, die sich da alle 7 Jahre darauf einigen, wie sie eben die Ausrichtung der Agrarpolitik über die GAP regeln wollen. Die GAP, das ist ganz stark geprägt von den Agrarförderungen. Die sind mit Abstand der größte Budgetposten auf EU-Ebene. Also in der nächsten Periode, also die nächsten 7 Jahre, wird es da um 387 Milliarden Euro gehen. Und leider spielen da Umweltbelange auch diesmal wieder nur eine eher untergeordnete Rolle. Und das, obwohl die Landwirtschaft so große Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und ja, die GAP ist eigentlich schon sehr alt, ist vor über 60 Jahren entstanden. Im Nachkriegseuropa sollten die Menschen mit genügend Nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen versorgt werden. Das Ziel der Selbstversorgung, das hat die GAP eigentlich innerhalb von kürzester Zeit erreicht. In den 70er Jahren hat es da diese Bilder von den Milchseen, Butterbergen gegeben und die Bauern und Bäuerinnen haben eigentlich schon damals mehr Nahrungsmittel produziert, als eigentlich gebraucht wurden. Und die GAP, die wurde jetzt eigentlich in den Jahren dazwischen natürlich mehrfach überarbeitet. Aber aktuell entspricht sie eigentlich nicht mehr unbedingt den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das betrifft speziell den enormen Einfluss der Landwirtschaft aufs Klima, auf die Natur, auf nachhaltige Entwicklung oder globale soziale Gerechtigkeitsfragen.
Das heißt, jetzt gerade ist das Thema aktuell, weil das Fördervolumen für die kommenden Jahre beschlossen worden ist. Verstehe ich das richtig?
Genau, also es wurde jetzt eigentlich schon die letzten 2 Jahre ganz, ganz heiß verhandelt. Das ist ja da sowohl das Parlament dran beteiligt, der Rat, die Kommission. Und jetzt im Sommer wurde im sogenannten Trilog mal so die politische Einigung erzielt. Und die Verhandlungen liefen jetzt noch weiter. Gerade vorige Woche hat das Parlament dann zugestimmt diesen Vorschlägen. Und aktuell tun gerade die ganzen einzelnen Mitgliedstaaten sozusagen ihre nationalen Pläne ausarbeiten. Es ist ja jedes dieser 27 Länder aufgerufen, einen eigenen Plan für die Umsetzung dieser GAP auszuarbeiten. Die GAP, die besteht ja aus 2 Teilbereichen. Haben vielleicht schon manche gehört, die sogenannten 2 Säulen der GAP. Die erste Säule, da ist der Großteil eigentlich des GAP-Geldes mit drinnen. Da werden diese Pauschalen an landwirtschaftliche Betriebe ausgezahlt, also die Flächenprämien oder Direktzahlungen ist das auch bekannt. Da gehen EU-weit ungefähr 80% der Fördergelder an nur 20% der Betriebe, weil eben diese Direktzahlungen leider Gottes eben fast ausschließlich an die Fläche des landwirtschaftlichen Betriebs geknüpft sind. Also je größer der Betrieb, desto mehr Prämie gibt es in der ersten Säule. Und in der zweiten Säule, das kennen wir oft unter ländliche Entwicklung oder das sogenannte das Ö-Pool-Programm in Österreich, so heißt das bei uns. Das ist eher ein bisschen der ökologische, soziale Teil der EU-Agrarpolitik. Da werden zum Beispiel Programme für Biolandwirtschaft zur Unterstützung der Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten oder andere Umwelt- oder Naturschutzmaßnahmen finanziert. Und ja, da stehen wir gerade mittendrin. Also es ist gerade die heiße Phase, wenn man so will.
Das heißt, diese nationalen Pläne, die jetzt vorgelegt werden sollen, die beziehen sich auf die zweite Säule oder auf beide. Die erste, also die Förderungen, auf beide, okay.
Die nationalen Pläne, die beziehen sich auf beide Säulen. Also sowohl die Direktzahlungen pro Fläche als auch das Agrarumweltprogramm ländliche Entwicklung, die zweite Säule. In Österreich ist es so, dass ungefähr ein Drittel der Zahlungen über die erste Säule abgewickelt werden und zwei Drittel über das Agrarumweltprogramm. Also im europäischen Vergleich relativ viel über die zweite Säule, über das Agrarumweltprogramm. Aber eben in allen Ländern sind jetzt quasi die Landwirtschaftsministerien jeweils daran. Bereits in den letzten Monaten haben die natürlich damit begonnen, hier diese nationalen Strategiepläne auszuarbeiten, weil die müssen bis Ende diesen Jahres bei der Kommission eingereicht werden. Und dann am 01.01.2023 treten sie dann in Kraft. Also es wird dann das ganze Jahr, nächste Jahr wahrscheinlich damit geprägt sein, auch so ein quasi ein bisschen das Hin und Her zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, weil die Kommission, die macht natürlich auch Vorgaben und wird dann auch überprüfen, zum Beispiel, ob gewisse Vorgaben auch erfüllt wurden.
Um wie viel Geld geht es denn da in Summe für Österreich eigentlich?
Ja, um sehr, sehr viel. Also ist ein Riesenbudgetposten. Also ein Großteil von den jährlich rund ca. 2,2 Milliarden Euro öffentlicher Gelder fließt über die GAP in die österreichische Landwirtschaft. Also es sind ein bisschen unter 2 Milliarden Euro, die über GAP-Gelder verteilt werden. Das sind einerseits Gelder, die von der Kommission kommen, die von den Ländern und auch vom Bund kommen. Also das setzt sich so zusammen. Und eben diese Verteilung und auch die Priorisierung dieser Steuergelder, die sind natürlich von ganz, ganz großem öffentlichen Interesse.
Wir haben vorhin gesagt, die gemeinsame Agrarpolitik soll die europäische Landwirtschaft auch umweltfreundlicher und klimafreundlicher machen. Wie soll denn das passieren?
Also der Europäische Rechnungshof, der hat sich jetzt erst diesen Sommer mit einem Bericht zu Wort gemeldet, aus dem hervorgeht, dass die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft im Rahmen der aktuellen GAP trotz der Verwendung von 100 Milliarden Euro für die Bekämpfung des Klimawandels, dass es nicht zurückgegangen ist, dass die Landwirtschaft für 10% der EU-Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das schätzt auch der Europäische Rechnungshof. Also das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Hebel eigentlich, die GAP im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Und wir sehen ja die negativen Auswirkungen, die sind ja auch in der österreichischen Landwirtschaft bereits ganz unmittelbar spürbar. Also Trockenheit oder sehr nasser Sommer, wie es jetzt war, Extremwetterereignisse, erhöhter Schädlingsbefall. Also das führt ja jetzt schon für viele Bauern und Bäuerinnen in Österreich zu Mindererträgen, zu Ernteausfällen. Und die Prognosen so der Klimamodelle, die zeigen eigentlich, wenn wir weiterhin so in der Landwirtschaft wirtschaften wie bisher, dann werden die Ertragseinbußen in vielen Regionen Österreichs auch steigen. Und wir sind jetzt in Österreich nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, wenn es um den Rückgang der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen geht. Also wir zählen da eher zu den Schlusslichtern in der Europäischen Union. In Österreich sind die Treibhausgasemissionen, die sanken zwischen 1990 und 2018 in Österreich nur halb so stark, wie das im europäischen Durchschnitt der Fall war. Und in der letzten GAP-Periode, also seit 2013 bzw. 2015, ist sogar wieder zu einer leichten Zunahme gekommen. Und das stimmt uns natürlich sehr, sehr besorglich, weil eigentlich könnte ja die Landwirtschaft auch massiv zur Senkung von Emissionen beitragen, ist zugleich Quelle von Emissionen, aber könnte auch sehr stark zur Senkung beitragen und ist eigentlich auch ein Teil, nicht nur Teil des Problems, sondern kann auch ganz aktiv ein Teil der Lösung sein. Und über die GAP würde es eben gelten, da diese Chance auch zu nutzen. Die Kommission, die hat das teilweise schon ein wenig erkannt, ja, diese Bedrohung und aber auch die Chance. Vielen ist wahrscheinlich auch der European Green Deal ein Begriff, diese Strategie, die von der Kommission vorgelegt wurde, auch unter anderem um die Klimakrise und den Biodiversitätsverlust einzudämmen. Und wenn dieser Plan aufgeht, ob dieser Plan aufgeht, das hängt eben sehr stark damit zusammen, wie die GAP umgesetzt wird. Und die Kommission hat schon deutlich gemacht, auch in Richtung der Mitgliedsländer, dass die GAP-Gelder, die müssen in Maßnahmen investiert werden, die eine Landwirtschaft fördern, mit der die Klima- und die Biodiversitätsziele, aber auch wirtschaftliche und soziale Ziele vom Green Deal erreicht werden können. Also da sind jetzt die Staaten im Grunde gefordert und die Landwirtschaftsministerien gefordert, sicherzustellen, dass die Landwirtschaft da angemessen auch zu diesem Prozess beiträgt. Und da ist die GAP der zentrale Hebel dafür.
Ja, und deutet die Entwicklung jetzt darauf hin, dass das funktioniert, dass die neue GAP besser wird als die bisherigen oder eher nicht?
Also es ist uns ja ganz, ganz viel versprochen worden in diesem doch nun schon sehr lange währenden Reformprozess. Also die GAP soll da deutlich grüner werden, gerechter werden, transparenter werden. Aber leider ist es so, dass die GAP-Reform auf EU-Ebene leider auch bei Weitem nicht ausreicht, um den gegenwärtigen Herausforderungen wie Höfe sterben, Klimakrise, Artenrückgang da wirklich zu begegnen. Also da wird wahrscheinlich wieder sehr viel wertvolle Zeit verloren gehen. Und aber auch der Druck auf die Bauern und Bäuerinnen, der wird größer werden, weil sie werden dann entweder weiter intensivieren müssen, also weiter noch wachsen, oder sie werden womöglich für immer ihre Höfe aufgeben und zusperren und die Grundstücke werden die Felder vom Nachbarbauern, der aufgepachtet, der gezwungen ist, um noch größer zu werden und mehr zu produzieren, um irgendwie zu überleben. Und die Mitgliedstaaten, die haben jetzt auch nicht unbedingt sich hervorgetan, die Ergebnisse der Agrarreform auf EU-Ebene zu stärken, sondern die ohnehin schon recht schwachen Vorlagen, die wurden von den Mitgliedstaaten konsequent aufgeweicht, weiter verwässert, mit vielen Ausnahmeregelungen, Rabattsystemen versehen. Da war auch Österreich leider Gottes ganz vorne mit dabei. Die Direktzahlungen in der ersten Säule, die werden weiterhin nur völlig unzureichend an minimale, verbindliche, ökologische Mindeststandards geknüpft werden und es werden weiterhin eher die Großen profitieren. Da ist auch zum Beispiel eine vielfach geforderte Obergrenze bei den Direktzahlungen, die ist auch gescheitert. Die ist nur optional mit drinnen jetzt in den Vorgaben, aber praktisch wird das wahrscheinlich kaum jemand umsetzen oder kaum ein Mitgliedstaat umsetzen. Also da ist wenig übrig geblieben von dieser großen angepriesenen grünen Architektur. Ein kleiner grüner Anstrich ist vielleicht übrig geblieben.
Und was sind jetzt die Eckpunkte des österreichischen Strategieplans? Kann man da so ein paar die wichtigsten ein bisschen festmachen?
Mhm. Also wir haben uns natürlich diesen GAP-Strategieplan und die Entwürfe, die dazu vorliegen, schon zu Gemüte geführt. Das sind mehrere hundert Seiten, unglaublich umfangreich, extrem technische Dokumente, wie man sich vorstellen kann. Wir haben uns bei Global 2000 da eben einige Bereiche herausgepickt oder die wir als besonders zentral sehen, herausgenommen. Zum Beispiel im Bereich der Treibhausgasemissionen, da ist zu befürchten, dass bei den Investitionsförderungen weiterhin sehr, sehr viel Geld in neue Stallbauten, also eher den Ausbau der Fleischproduktion fließen wird. Was wir da eigentlich eher brauchen würden, wäre die Treibhausgasemissionen in dem Bereich zu senken. Und das kann eigentlich nur durch eine Reduktion der Fleisch- und auch der Milchproduktion vonstatten gehen. Und daher muss eine weitere Intensivierung der Tierhaltung eher gestoppt und der Umstieg in eine artgerechte, in eine standortgerechte Tierhaltung viel mehr gefördert werden, als das aktuell der Fall ist. Also das können zum Beispiel erreicht werden durch Förderanreize für weniger Tiere auf einem Bauernhof und einen geringeren Produktionsdruck, Kraftfuttereinsatz drastisch zu reduzieren, eben die Tierhaltung direkt an die vorhandene Fläche mehr anzupassen. Also auch zum Beispiel hofeigene Eiweißfuttermittel, hofeigene Sojaproduktion mehr zu fördern. Das wäre also viel mehr im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Im Vergleich dazu wird halt jetzt mehr in Investitionsförderungen für noch größere Ställe rein investiert. Im Bereich Pestizidverzicht tut sich leider auch viel zu wenig, also da fehlt uns ein flexibleres, attraktiveres Förderangebot. Es ist nach wie vor möglich, auch im Agrarumweltprogramm Förderungen zu bekommen, wenn man Glyphosat zum Beispiel verwendet. Also das Agrarumweltprogramm ÖPOL ist nicht an den Verzicht von Glyphosat geknüpft, was vielfach gefordert wurde. Auch im Bereich Biolandwirtschaft schaut es nicht sonderlich gut aus. Da wurde zwar vor einigen Monaten ist der Plan vorgelegt worden, da war herauszulesen, dass es das eigene Biomodul beziehungsweise die eigene Biomaßnahme gestrichen werden hätte sollen. Das wurde mittlerweile wieder rückgängig gemacht, Gott sei Dank. Aber die Prämiengestaltung ist schaut schlecht aus für die Biolandwirtschaft und wir finden, das ist ein ziemlich fatales Zeichen. Da muss sich noch einiges ändern in den nächsten Wochen, so hoffen wir.
Aber ist Österreich in Sachen Biolandwirtschaft jetzt so europaweit gesehen nicht ohnehin schon ein ziemlicher Vorreiter?
Ja, das stimmt, absolut. In Österreich sind so gut 26% der landwirtschaftlichen Fläche werden bereits biologisch bewirtschaftet. Aber was wir mit dem aktuellen Plan sehen, ist da eigentlich, dass da Rückschritte zu erwarten sind oder auch zu befürchten sind, weil einfach die Anreize dann fehlen würden für noch mehr Biolandwirtschaft. Also das Ziel, dass das Ministerium rausgegeben hat, bis 2030 30% Bio zu erreichen, das ist halt nicht sehr ambitioniert, weil wenn wir jetzt schon bei 26,4% sind, also würde man da einfach die bisherige Entwicklung bei der Biolandwirtschaft in der laufenden Periode fortschreiben, dann würde man quasi automatisch eigentlich 2030 bei knapp 36% liegen. Und auf EU-Ebene gibt es das Ziel 25% Bioflächen und in manchen Ländern dümpeln wir da irgendwo im einstelligen Bereich herum. Das heißt, da muss auch in Österreich irgendwie seinen Beitrag leisten und kann jetzt nicht sich ausruhen und sagen, wir sind eh schon bei 26%, wir fördern das jetzt nicht mehr entsprechend weiter, weil das kann auch ganz, das ist ein fatales Signal, was da eigentlich gesendet wird, inmitten von einer Klima- und Biodiversitätskrise, da die Biobasismaßnahme zu kürzen. Obwohl die so hohe Grundleistungen zur ökologischen Nachhaltigkeit mit sich bringt, bei der Pestizidreduktion, bei der Biodiversität so viele wertvolle Beiträge leistet. Das ist für uns unverständlich, wie da quasi bei einer der wertvollsten und wichtigsten Maßnahmen im Agrarumweltprogramm eher sehr stark auf die Bremse gestiegen wird, anstatt die Biomaßnahme noch viel mehr zu fördern und mehr hervorzuholen.
Gut, es gibt also viel Kritik einerseits an der GAP als Ganzes auf EU-Ebene, andererseits auch am österreichischen nationalen Plan. Aber wie jetzt mal um ein bisschen die österreichische Innenpolitik anzusprechen, wie läuft das dann in der türkis-grünen Revolution, Koalition? Die Grünen müssen ja so seit jeher Anwälte dieser, sagen wir mal, Biolandwirte und so weiter. Was sagen die dazu?
Also der GAP-Strategieplan, ja, dessen Ausgestaltung liegt im Landwirtschaftsministerium, und es ist anzunehmen, dass da natürlich die Grünen auch versuchen mitzureden und Dinge wie Biolandwirtschaft oder auch mehr Förderung für kleine Betriebe besser dastehen zu lassen, beziehungsweise mehr zu fordern und diese Förderung zu fordern. Aber ja, wir sehen halt einfach, dass da an manchen Punkten echt noch ganz viel Luft nach oben ist. Und da eigentlich eher versucht wird, zumindest vom Landwirtschaftsministerium, eher den Deckel drauf zu halten und eher sozusagen die Verteilung der Gelder und die Mitsprache sozusagen eher auf ein Minimum runter zu drücken und da jetzt nicht gerade ambitioniert vorzugehen. Also da gibt es noch, ja, wie gesagt, da gibt es noch Luft nach oben.
Und was mich noch interessieren würde, Sie sagen, bei den Emissionen aus der Landwirtschaft ist Österreich Schlusslicht oder eines der Schlusslichter in Europa. Wie passt das zusammen, wenn es in Österreich einen hohen Bioanteil und eine wahrscheinlich eher kleinräumige Landwirtschaft gibt im Vergleich zu Ländern wie, ich weiß nicht, den Niederlanden oder sowas?
Also Österreich ist da jetzt nicht Schlusslicht, aber ist jetzt sicherlich nicht Vorreiter, sondern eher sozusagen bei der Reduktion, auf diese habe ich mich bezogen, also auf die Treibhausgasreduktion, da sind sie eher weiter im hinteren Feld mit dabei.
Das heißt, der absolute Ausstoß ist eh okay, aber es geht halt sehr wenig runter in Österreich.
Es geht
Richtig?
sehr,
So
sehr,
ungefähr.
es geht sehr wenig runter. Natürlich haben zum Beispiel eben Länder wie die Niederlande mit einer extrem intensiven Tierproduktion, Fleisch, Milchproduktion auf sehr geringem Raum natürlich einen extrem hohen Ausstoß. Aber in Österreich gibt es da sicherlich auch was zu tun. Und ich finde, da geht es auch darum, sozusagen sehr ambitioniert voranzugehen und nicht immer eher darauf zu verweisen, dass es ja in den anderen Ländern noch sozusagen viel schlimmer steht, sondern eher da mit ja ambitioniert irgendwie voranzugehen, und das fehlt uns ein wenig.
Und was sind jetzt die nächsten Wegmarken, die in dieser ganzen Geschichte anstehen? Wann entscheidet sich das? Oder wann fällt die nächste wichtige Entscheidung?
Ja, also die nächsten Wochen werden da im Grunde entscheidend sein, weil jetzt ist sozusagen der GAP-Strategieplan in den finalen Zügen. Er muss jetzt Ende des Jahres abgegeben werden. Und wir wissen, dass in verschiedenen Bereichen schon noch die wichtige Diskussionen auch anstehen und dass das noch nicht final ausdiskutiert ist. Und dann wird man sehen, wie die Kommission auf diesen Plan reagiert, weil die werden sich dann natürlich auch anschauen, kann mit diesem Strategieplan, können damit die Green Deal-Ziele zum Beispiel erfüllt werden, oder halten sich die Pläne überhaupt an die EU-Vorgaben? Um ein Beispiel rauszugreifen, auf EU-Ebene wurde festgelegt, dass in der ersten Säule, also bei den Direktzahlungen, 10% dieser Direktzahlungen umverteilt werden müssen in Richtung kleiner Höfe, um die kleinbäuerlichen Strukturen zu erhalten. Also jedes Land muss sozusagen diese 10% umverteilen. Das Landwirtschaftsministerium in Österreich hat im aktuellen Plan hier nur vor, 7,5% in Richtung kleiner Höfe umzuverteilen und will sozusagen eigentlich das Minimum, das von der Kommission verlangt wurde, irgendwie versuchen zu umgehen. Wir werden noch sehen, ob Ihnen das gelingen wird oder ob die Kommission sagen wird, es muss hier mehr getan werden bei den Umverteilungszahlungen in Richtung der kleinen Höfe. Wir sehen ja, dass in Österreich speziell auch die kleinen Höfe die sind, die für immer zusperren müssen, dass das Höfesterben da kein Ende hat. Und da gäbe es jetzt sozusagen die Möglichkeit, speziell hier die ersten Hektar mehr zu fördern und somit den kleinen Höfen speziell und gezielt unter die Arme zu greifen. Das Ministerium sagt hier eher, versucht hier das eher quasi zu umgehen und weniger Umverteilungszahlungen zu machen, als eigentlich verlangt werden würde von Kommissionsseite. Also das wird dann nächstes Jahr noch spannend werden, wie das noch hin und her gehen wird. Irgendwann im Laufe vom nächsten Jahr wird dieser Prozess dann abgeschlossen sein. Wird eben ab 01.01.2023, wenn das alles so hält, sozusagen die neue Förderperiode starten. Und für die Bauern und Bäuerinnen heißt das, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst sozusagen dann die Anträge stellen. Und die sind natürlich auch schon sehr erpicht darauf zu wissen, wie die nächste Förderperiode für sie ausschauen wird. Weil ja, natürlich kann man sich vorstellen, für jeden Bauern, für jede Bäuerin in Österreich ist das ganz eine zentrale Angelegenheit.
Wie positioniert sich denn hier die Landwirtschaftskammer? Schmeißt sich die auf die Gleise für die Kleinbauern oder wie ist die Haltung generell zu den GAP-Plänen?
Mhm. Die Landwirtschaftskammer ist auch jetzt kein monolithischer Block, ne? Also da gibt es auch sozusagen durchaus Akteure, denen die aktuelle Umverteilungszahlung mit diesen 7,5% ein bisschen zu wenig ist, die da auch sagen, da wäre noch mehr Luft nach oben da und die sich da sehr wohl auch für kleinbäuerliche Interessen einsetzen, aber andere Landwirtschaftskammern, die eher zum Beispiel aus Bundesländern kommen, wo eher sozusagen viele großflächige, große Ackerbaubetriebe sind, die würden sich, wie Sie jetzt gesagt haben, jetzt nicht gerade sozusagen auf die Gleise schmeißen für die Interessen der ganz Kleinen. Also unterschiedlich. Grundsätzlich aber haltet schon die Landwirtschaftskammer eher auf, sagen wir, an der exportorientierten Landwirtschaft, der konventionellen Landwirtschaft der Großen fest. Also an einer wirklichen Trendwende ist die Landwirtschaftskammer leider auch nicht interessiert.
Was sind denn die Punkte, wo Sie noch Chancen sehen, dass da noch was repariert werden könnte, beziehungsweise was sind die dringendsten Punkte, wo da noch was geändert werden müsste in diesem Strategieplan?
Also wir sehen eben, dass da eben vereinzelt geringfügige Überarbeitungen schon durchgeführt wurden und da auch teilweise auf unsere Empfehlungen und Analysen irgendwie auch mit eingegangen wurde. Aber wir sind noch nicht annähernd dort, wo wir sein sollten für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Und da bleiben uns jetzt noch ein paar wenige Wochen Zeit, um hier gegenzusteuern. Und für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, ja, da sind grundlegende Korrekturen auf jeden Fall noch notwendig bei den teilweise wirklich klimaschädlichen Investitionsförderungen. Wir brauchen ganz, ganz dringend höhere Förderungen für die Biolandwirtschaft in Österreich, um dieses Erfolgsmodell sozusagen weiter auszubauen. Und wir brauchen dringend, um das Höfesterben zu stoppen und umzukehren, eine gerechtere Verteilung bei den Direktzahlungen zum Erhalt der kleinen Höfe. Ja, also und wenn ein GAP-Strategieplan, der bei so wichtigen Klimazielen oder Umweltzielen und bei der Biodiversität hier schon vorprogrammiert quasi verfehlt, dann muss der auf jeden Fall ja nochmal grundlegend überarbeitet werden, weil wir wollen sozusagen Praktiken von Bauern und Bäuerinnen fördern, die gut für die Natur, gut fürs Klima sind und letztlich auch ja eine gute Grundlage sind für die Zukunft der Landwirtschaft in Österreich.
Dann kann man nur sagen, Ihr Wort in Frau Minister Köstingers Gehörgang sozusagen.
Wir hoffen es. Und unsere Vorschläge, die liegen ja am Tisch. Wir haben viele Analysen gemacht, gemeinsam mit anderen Organisationen, auch mit bäuerlichen Organisationen, mit Bioverbänden, mit den Imkern. Also wir haben uns wirklich intensiv mit diesem GAP-Strategieplan auseinandergesetzt, haben bei vielen Stakeholder-Prozessen uns beteiligt, haben viele eigene Maßnahmen auch entwickelt und dem Ministerium übermittelt. Also unsere Vorschläge, die liegen am Tisch.
Ja, wir werden die Entwicklung jedenfalls aufmerksam mitverfolgen und in der Profilausgabe Nummer 49 wird es auch was zum Thema GAP zum Lesen geben. Also schauen Sie doch mal rein. Danke fürs Kommen. Das war Brigitte Reisenberger von Global 2000. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter @profiltauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder per Twitter oder es geht auch per Mail an Podcasts, also mit s@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen gängigen Podcast-Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.